Das ärgste Hindernis. Das ärgste Hindernis auf seinem inneren Wege ist für den Suchenden nicht etwa eine allezeit zu vorschnellem Zweifel bereite, hypertrophierte Skepsis, sondern die in vielerlei Masken ihn bedrängende Angst. Selbst die vermeintliche Skepsis ist allermeist Angst, die sich nur im Mantel der Zweifelsucht zu verstecken trachtet. Angst, einem Irrtum oder gar Schlimmerem anheimzufallen. Angst, sein eigenes Weltbild revidieren zu müssen. Und schließlich Angst, etwa von anderen verlacht zu werden. Die Menschen nennen einander gar zu gerne große und beachtenswerte Gründe für ihr Tun, indessen sich hinter ihm nur irgendeine Form der Angst verbirgt. Oder sie verstecken sich vor ihr hinter hohlen Wortvorwände, um sie nicht sehen zu müssen. Es gibt mehr Opfer der Angst in der Welt als je eine mörderische Seuche an Menschenopfern für sich verlangte. So ist es kein Wunder, dass auch der Suchende nach sich selbst und seinem in ihm verborgenen thronenden lebendigen Gott von mancherlei Formen der Angst bedrängt wird und harte Hemmung durch sie erfährt. Es wird nicht allen ganz leicht, alle Angst zu besiegen, doch ist es weitaus leichter, als das Aufspüren der Angst in ihren vielen und sie gar gut verbergenden Masken. Der Suchende kann nicht sorgfältig genug prüfen, ob sich hinter dem, was er seine Gründe, seine Motive, seine Absichten nennt, nicht irgendeine Form der Angst verbirgt. Übersieht er auch nur eine solche Maskierung, dann hat er dauernd die Befeindung quasi im eigenen Haus und vermag sie nicht hinauszuweisen, da er sie als solche ja nicht erkennt. Die Angst ist für viel mehr Torheit und Gräuel in der Welt verantwortlich, als die Verängsteten ahnen und zugeben möchten. Wo man auch hinsehen mag, dort wird man in unzähligen Fällen hinter den Entscheidungen der Menschen die Angst gewahren. Angst um dieses und jenes, Angst um tausenderlei, Angst in den trügerischsten Masken. So quält sie den Suchenden vor allem gerne als Gewissensangst, weil er nicht zu fassen vermag, dass ihm trotz seinen Fehlern und Mängeln der Zugang zum ewigen Geiste offenstehen soll. Aber Gewissensangst hat es durchaus nicht immer mit dem Gewissen zu tun. Gewissensangst hat nur zu viel auf dem Gewissen, womit Gewissenhaftigkeit den Menschen nie belastet haben würde. In solchen zeitweiligen Nöten tut der Suchende gut, seine innere Entfaltung einige Zeit unbeachtet zu lassen und sich in keiner Weise mit sich selbst zu beschäftigen, bis es ihm gelang, die offene oder verkappte Angst zu besiegen und sie dann von ihm gewichen ist. Er wird dadurch nicht das Geringste verlieren, denn niemals kann aus der Angst Gutes kommen. Hat ihn die Angst verlassen, einerlei, in welcher Form sie zu ihm gekommen war, dann wird er gewahren, dass seine Entfaltung in der selbst auferlegten Wartezeit keineswegs wirklich unterbrochen war. Angst ist nur, wo Mangel an Vertrauen in die eigene Selbstberechtigung aufkommen konnte, aber in Zeiten solchen Vertrauensmangels zu sich selbst soll man nicht an sich arbeiten wollen. Vergebens wird man die ganze Welt durchsuchen nach irgendeiner fördernden Tat, die in Angstbesessenheit gewirkt worden wäre. Dort, wo man behauptet, irgendein Gutes sei aus irgendeiner Angst hervorgegangen, liegt nur ein Übersehen vor, weil man nicht beachtet, dass das spätere Gute keineswegs aus der Angst, sondern aus dem dazwischenliegenden Moment plötzlicher Angstüberwindung seine Kraft empfing, um ins Dasein zu kommen. Angst ist schlimmer noch als bloße Furcht, weil sie alle Lücken stopft, durch die noch der Mut Zugang finden könnte, der von der Furcht nur vergessen wird, um im Moment des Wiedererinnerns oft plötzlich mit erneuter Kraft herbeigerufen zu werden. Angst aber will keinen Mut. Der geängstete Mensch betrachtet den Zuruf, seine Mutlosigkeit von sich abzutun, als feindliche Einmischung in seine vermeintlichen Rechte. Angst ist wie ein Zustand der Selbsthypnose, aus dem es nur dann ein baldiges Erwachen gibt, wenn es zu angstfreier Zeit energisch befohlen wurde. Der irgendwelchen Formen der Angst leicht zugängliche kann sich kaum oft genug solchen Befehl erteilen. Der Schüler im Geistigen aber würde allen Erfolg seiner Arbeit an sich selbst in Frage stellen, wollte er Angstzustände in sich gewähren lassen. Immer wieder muss er sich selbst belehren, dass es tatsächlich nichts gibt, vor dem er Angst haben müsste. Solange sein Wille nicht sein hohes Streben verneint, sind ihm außerdem jederzeit hohe Helfer zur Seite, die seine Abwehr durch ihre eigenen Kräfte auf höchste Wirksamkeit steigern. Hat der Suchende seine Angst überwunden, dann wird er jedes Mal aufs Neue entdecken, dass all sein sich Ängsten nur durch ein von ihm selbst erzeugtes Schreckgespenst verursacht war. Durch solche selbstgeschaffene, ihre Kräfte zersprengende Bedrohung haben sich schon viele Menschen selbst getötet, ohne es zu wollen. Tod aus bloßer Angst ist viel weniger selten, als gemeinhin angenommen wird. Angst ist nichts außer uns Seiendes, sondern empfängt all ihr Leben nur durch den Menschen. Angst ist natürlich nicht gar etwas Geistiges und ebenso wenig etwas Seelisches, obwohl man das Wort Seelenangst geprägt hat. Diese Seelenangst ist wie alle andere als solche erkennbare oder maskierte Angst. Nichts anderes als eine Art Krampf gewisser allerfeinster Nerven, der durch die Rückwirkung bestimmter Vorstellungen auf die Gehirnbewegung erregt wird. Also eine nur in der Physis und dem rein physischen Gehirnbewusstsein sich abspielende Störung. Dass es sich bei den Vorstellungen, deren Rückwirkung den speziellen Angstkrampf auslöst, um solche aus dem geistigen oder dem seelischen Gebiet ebenso handeln kann, wie um solche aus dem Gebiet der physisch-sinnlichen Welt, darf nicht dazu verführen, das Phänomen der Angst in seelische oder gar geistige Bereiche zu projizieren. Die Bekämpfung der Angst wird nur dann erfolgreich vor sich gehen, wenn die im jeweiligen Fall wirksamen angsterzeugenden Vorstellungen klar erkannt und die angstbewirkenden Momente dieser Vorstellungen durch nüchterne Betrachtung zur Zersetzung gebracht werden. Da diese Vorstellungen nicht nur in den einzelnen angstanfälligen Menschen verschieden sind, sondern auch im Einzelnen selbst vielfältig wechseln können, so ist es ratsam, sich immer wieder den schon erwähnten Gehirnbefehl zu geben, sofort aus dem eingetretenen Angstkrampf zu erwachen. Danach aber muss unbedingt die angstbewirkende Vorstellung gedanklich isoliert und auf ihre angsterzeugenden Momente hin untersucht werden. Hat man diese Momente genau festgestellt, dann sind sie leicht im Denken aufzulösen und können dann fernerhin nicht mehr zur Wirkung kommen. Ich will hier nicht Dinge erörtern, die den Arzt angehen, sondern nur meinem Schüler Anweisung geben, wie er das ärgste Hindernis seines inneren Voranschreitens auf seinem Wege zu beseitigen vermag. Das ist umso mehr nötig, als auch die im Außenleben mutigsten Menschen zuweilen in die wunderlichsten verkappten Angstzustände verfallen, nachdem sie begonnen haben, an der Entfaltung ihres geistigen Organismus ernstlich zu arbeiten. Erklärbar wird das, wenn man sich vor Augen hält, dass zwar viele Menschen gewohnt sind, ihren physischen Körper irgendwie zu trainieren, andere ihr Gehirn auf die höchste Leistungsfähigkeit zu bringen suchen und wieder andere ihr seelisches Empfinden pflegen, dass aber für die allermeisten der eigene substanziell geistige Organismus vom Erdentier her instinktiv gemieden durchaus im Latenzzustand bleibt, so dass er eine vollkommen unbekannte, dem Gehirnbewusstsein unheimliche Region darstellt. Das Ungekannte, nicht Durchforschte bildet jedoch immer den unbestimmtesten und darum am liebsten vorgestellten Schauplatz aller durch die Angst erzeugten Schreckbilder menschlicher Fantasie. Solange solche Schreckbilder aus den im Gehirn verbliebenen Ablagerungen früh gehörter Kindermärchen, einst geglaubter Behauptungen des überkommenen Religionssystems und den Vorstellungen selbst begangener, vermeintlicher oder wirklicher Schuld gebildet, nicht endgültig gebannt sind, ist ein resolutes Weiterschreiten auf dem Innenwege, der in den Geist führt, noch kaum möglich. Daher erwächst dem Suchenden die Pflicht zu tagtäglich wiederholter Überprüfung der wirklichen Motive seines Denkens, Redens und Handelns, um so allmählich die Angst in allen ihren Maskierungen zu erkennen und aus ihren Schlupfwinkeln zu treiben. Das ist wahrhaft fördernde Kontrollierung des inneren Lebens und hilft weit mehr als alle Gewissenserforschung, die nach jedem Splitterchen wirklicher oder nur eingebildeter Schuld sucht und dadurch zu einem Fluch werden kann, dem gerade die gewissenhaftesten Naturen am ehesten zum Opfer fallen.